Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in der Ostschweiz. Relativ ruhig auf den Strassen, auch die Rückreise aus dem Süden geht ruhig und zügig voran. Klage gegen Medikamentenversand, das will eine Thurgauer Firma jetzt auch rezeptfreie Mittel online verkauft. Und ein besonderes Ostergespräch, wir reden mit einer Pfarrerin, die heute selbstständig arbeitet und zur Kirche austreten ist. Dann das Wetter, es bleibt noch immer warm. Am Mikrofon der Pius Kessler. Auf den Ostschweizer Strassen war es über Ostern relativ ruhig. Schon am Gröd-Unstieg hat es auf der A13 Richtung Süden keinen Stau gegeben. Einzig heute Nachmittag ist es beim Rückreiseverkehr zu kleineren Staus und Kolonnenfahren gekommen, das am San Bernardino. Gegen die Thurgauer Versandapotheke zur Rose ist eine Klage eingereicht worden. Pharmaswiss klagt, weil die Apotheke auch rezeptfreie Mittel verschickt. Die Versandapotheke hat Anfang des Jahres mit dem besonderen Versandhandel angefangen. Für die Pharmaswiss ist bei dem Postversand störend, dass die Apotheke nicht mehr beratet, vor allem weil es um rezeptfreie Medikamente geht. Die Apotheke selber sagt, sie hätte vor dem Start des Onlinehandels beim Kanton Abklärungen gemacht. Es gäbe darum keinen Grund, den Handel wegen dieser Klage jetzt einzustellen. Rund 200 Leute haben heute das Rorschach am traditionellen Ostermarsch teilgenommen. Der Marsch ist unter dem Thema «Fremde werden einheimisch geschanden». Es ist der zweitgrösste Ostermarsch in der Schweiz, organisiert haben ihn Kirchen, Parteien und Friedensinitiativen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. In der Ostschweiz herrscht wegen der grossen Trockenheit nach wie vor grosse Waldbrandgefahr. Die Polizei ruft weiterhin zu äußerst sorgfältigem Umgang beim Feuerle auf, auch die Haie beim Brötle. An verschiedenen Orten hat es über Ostern gebrannt. Das grösste Feuer hat es in einem Bergwald im Engadin gegeben. Und heute, am frühen Morgen, ist im St. Gallischen Kalbrunn ein Kugelfang von einer Schiessanlage in Brand geraten. Dabei sind rund 50 Steher Holz verbrannt. Auch hier vermutet die Polizei, dass der Brand wegen unsorgfältigem Umgang ausgebrochen ist. Mehr über die Brände und die Waldbrandgefahr bei uns im Internet auf regionaljournal.ch. Pfarrerstochter, Theologiestudentin, Pfarrerin, Mutter, Gemeindepräsidentin und Kräuterfrau. Das alles sind Stationen aus dem Leben von Gisula Tscharner. In jungen Jahren hat die Zürcherin nach Feldis in der Nähe von Chur gezügelt. In den 90er Jahren dann hat sie hier ihre eigene Firma, ein geistiges Unternehmen, gegründet. Gleichzeitig ist sie auch bekannt worden mit ihren kulinarischen Spezialitäten aus einheimischen Kräutern und Pflanzen. Sarah Hauschild hat mit der freien Theologin geredet.
Gisola Tscharner, Ostern, die Ostertage, ist das für Sie Thema? Ostereier färben, Schokihasen suchen, verstecken, gibt es das bei Ihnen?
Ja, jetzt schon nicht mehr so viel, wie die Kinder gross sind, aber das haben wir schon gemacht. Ich muss sagen, wickelhart bei jedem Wetter.
Also jetzt dieses Jahr keine Ostereier gefärbt?
Wir essen sie einfach schon vorher. Es ist so ein bisschen Osterzeit. Ich weiss nicht, ob es Faulheit ist von mir oder dass Ostern für mich immer weniger so punktuell auf den bestimmten Tag. Das ist vielleicht nicht mehr so fest, ja.
Für ganz viele Leute sind Ostern auch immer Kindheitserinnerungen. Sie sind am Zürichsee aufgewachsen, in einer Pfarrersfamilie mit 5 Geschwistern. Wenn Sie jetzt so zurückdenken, dann haben Sie wahrscheinlich auch so Erinnerungen an das Ostern in der Familie, in dieser Pfarrersfamilie.
Ja, schon. Also wenn ich jetzt zurückdenke, das ist ganz wichtig. Also einfach, dass die Eier irgendwann ganz super perfektionistisch versteckt werden von der Mutter vor allem. Und wir haben sie dann versucht und der Vater hat da x Gottesdienst gehabt und der hat einfach irgendwie das müssen reinwürgen, dass er richtig Ostern feiert mit uns. Wenn ich denke, eben die Eier sind eigentlich immer wichtiger gewesen als seine Gottesdienste. Aber die Eltern haben das auch akzeptiert. Sie haben wahrscheinlich gespürt, dass da etwas Tiefes dabei auch ist.
Sie sagen, Ihr Vater eben ist Pfarrer gewesen. Sie sind in einem offenen oder in einem liberalen Pfarrhaus aufgewachsen. Das sagen Sie auch immer wieder. Sie haben dann später auch Theologie studiert. Warum sind Sie eigentlich Pfarrerin geworden?
ich glaube, ich habe einfach einen lässigen Beruf gefunden, den mein Vater hatte. So, mit Feuer und Flamme. Und zwar, weil man mit so vielen verschiedenen Leuten zu tun hat, immer wieder neue und so ein bisschen von allem eben vorstehen, präsentieren, reden, feiern, Schule geben, Seelsorge, alles. Das ist der Hauptgrund gewesen, glaube ich. Und konfessionell oder so, das war überhaupt kein Thema gewesen. Ich hätte gerade so können Priesterin werden, für katholisch oder andere. Ich habe einfach gewusst, dass nur in der reformierten Kirche, dass ich dort kann, das Billett haben für die volle sakramentale, soll ich sagen, Kompetenz.
Mhm. In einer Sendung, die Sie vor 10 Jahren mal bei DRS3 gemacht haben, haben Sie auch mal gesagt, Sie seien auch Pfarrerin geworden, weil Sie ein Nachtmensch seien und nicht gern früh aufstehen. Und als Pfarrerin müssen wir nur einmal in der Woche früh aufstehen. Würden Sie das heute noch so sagen?
Ja, Sie haben recht, das war am Schluss der Auslöser gewesen, weil der Priesterwunsch, der war schon ganz früh als Kind gewesen, einfach für alle Leute und für alle Religionen. Und das ist so. Und das ist einfach Horror. Ich muss sagen, nachher waren es einfach noch Zündige gewesen. Also morgen um 9 Uhr Predigt halten und frei reden, das war im Nachhinein fast eine Folterung gewesen. Das muss ich jetzt ja heute nicht mehr, aber es war eine gute Entscheidung gewesen wegen dieser äußeren Sache, weil ich kann wirklich dann den Beruf sehr gleich auch sonst vom Inhalt her auch mit Freude füllen.
Sie sind nach Graubünden gekommen, schon in jungen Jahren. Sie sind dann auf Feldis gezogen. Dort zuerst Frau gewesen von einem Pfarrer, selber aber auch immer unterwegs als Pfarrerin. Sie nennen es ambulante Pfarrerin oder eine Pfarrerin auf Stör. Dann aber 1994 sind Sie aus den Landeskirchen, also auf der offiziellen reformierten Kirche, ausgetreten und haben ein eigenes Unternehmen gegründet. Sie nennen das geistiges Unternehmen. Vielleicht müssen wir schnell erklären, was ist das, Ihres geistigen Unternehmen?
Ja, das ist eben wie Geist ist. Man weiss es nie so genau. Der Geist will, wo er will. Das sind so die Sachen, die man nicht in die Hand nehmen kann. Das ist ja bei allen religiösen Sachen so.
Wir können es vielleicht gleich probieren, ein bisschen konkreter zu machen. Also zu Ihnen kommen Leute, die zum Beispiel eine Zeremonie wollen, für eine Hochzeit oder für eine Taufe oder auch wenn jemand stirbt, für einen Abschied. Aber es sind Leute, die nicht unbedingt in die offizielle in die Landeskirche wollen.
Ja, genau, weil dort das Geistige einfach am besten, am meisten eben Platz bekommt in einer Zeremonie. Also ich habe dann auch noch überlegt, soll ich ein spirituelles Unternehmen oder so nehmen. Mein junger Webmaster hat doch gesagt, nein, hör auf mit dem, das klingt so wie spiritistisch. Oder da kommt man nicht raus, aber lieber geistig, das ist ein bisschen handfester. Aber ja, ich habe einfach gemerkt, dass fast alle Sparten vom Pfarrerberuf haben schon irgendwelche andere Leute privatisiert. Also sagen wir Seelsorge oder Schule, Coaching und Eventmanagement. Und so. Und ich habe gemerkt, zu feiern, das hat noch niemand. Und ich hole das zur Kirche aus. Das ist einfach pervers für mich. Wenn jemand will etwas feiern in seinem Leben und dann gibt es nur den Monopolbetrieb Kirche. Das ist schon richtig. Aber es ist eine Dienstleistung, die einfach nicht mehr für alle passt. Weil Arztwahl haben wir auch frei, Schulwahl haben wir frei, wir haben alles frei. Warum denn nicht auch die Religion? Das ist doch super.
Wie geht denn das? Wenn ich jetzt zum Beispiel würde heiraten und ich möchte zu Ihnen kommen und sagen, tun Sie mir jetzt eine schöne Feier organisieren. Was machen Sie denn? Wie gehen Sie denn da vor?
Das tue ich nicht organisieren. Da gibt es ein Vorgespräch. Ein länges machen wir ab und dort tun wir uns kennenlernen und ich schaue, was Sie wollen oder vor allem, was Sie nicht wollen, wo sind Sie. Und dann fange ich an, Sachen anbieten, Vorschläge, habe ich natürlich mein Repertoire, was man machen kann. Und dann tun wir das miteinander eigentlich kreieren, die Feier. Und ich bin nachher ein Stück weit auch Moderatorin. Weil die Leute viel mehr selber mitmachen, als wenn ich jetzt eine Pfarrerin wäre. Die ganze Scheu von der Institution fällt weg und von dieser blöden Öffentlichkeitsshow, wo ja gar keine mehr ist, weil so wenig kommen, die fällt weg und das gibt auch so eine intensive Arbeit, das habe ich nie als Pfarrerin. Steht.
Was ist denn der grösste Unterschied jetzt für Sie? Also Sie haben ja wie beides erlebt, Sie haben früher von der Kanzel predigt und jetzt predigen Sie zum Beispiel in einem Wald, kann ich mir vorstellen, dass man eine Feier macht im Wald, draussen oder im Garten oder wo auch immer. Was ist denn da der grösste Unterschied?
Ja, vielleicht das vom Raum, aber vielleicht ist es vor allem das, ich bin nicht einfach so Alleinrednerin. Und es ist unglaublich schön, ich fühle mich viel weniger einsam und vor allem merke ich, ich teile den spirituellen Tarif, sagen wir. Also, wie fest religiös soll sie, darf sie, kann ich den Leuten anpassen? Und es ist nicht einfach gegeben, ich muss ja nicht immer eine Bibel brauchen, ich kann auch irgendeinen Text oder Erfahrungen. Ich muss nicht immer laut beten zu einem bestimmten Adressat. Ich kann auf Wunsch, aber ich kann auch ein gemeinsames Schweigen sagen wir, eröffnen. Oh, das ist so gewaltig. Da erlebe ich viel mehr, als wo ich das, ich bin vielleicht auch die Kinder nie ganz zu Hause gewesen. Es war immer eine vorläufige Sache gewesen.
Mhm. Und jetzt über die Ostertage. Über die Ostertage haben ja die offiziellen Pfarrer ganzen Haufen zu tun. Die sind fast jeden Tag in der Kirche, haben ganzen Haufen Gottesdienst. Wie ist denn das jetzt bei Ihnen als freie Theologin? Haben Sie jetzt frei?
Logisch, ich habe frei. Das heisst, ich tue ein bisschen, also Orgeldienst versehen, aber das ist mehr Hobby und mache mit dem gemischten Chor auch Einlagen in den Gottesdienst, aber das ist rein Hobby im Dorf. Ich habe frei, weil ich auch natürlich viel auch Seminarvorträge, sogar Ritual gehabt habe, jetzt in der Vorzeit, einfach so Thema Passionszeit, Fastenzeit, Gründunstig, wo ja ganz viel mit vorchristlichem Wissen zu tun hat. Und das ist natürlich faszinierend, weil das tut eigentlich die Osterbotschaft auch. Es verbindet sich damit. Und ich habe mich jetzt schon so damit befasst. Ich habe das Gefühl, jetzt darf ich gut ausruhen.
Eben, Sie sagen, Sie haben jetzt vor der Ostern zu tun gehabt. Sie haben überhaupt immer einen Haufen zu tun. Ihr Geschäft läuft gut. Das zeigt auch einmal mehr, ein Haufen Leute wollen nicht mehr mit Landeskirchen, wenn nicht mehr die offiziellen Kirchen. Was machen Sie denn anders oder besser?
Ich glaube nicht, dass ich etwas besser mache. Ich kenne ganz einen Haufen Kollegen und Kolleginnen in der Kirche, auch bei in allen Kirchen, die super gut arbeiten. Ich glaube, es ist etwas anderes. Ich merke, ich habe auch immer mehr Leute, die sogar Kirchensteuern zahlen, die zu mir kommen. Es ist einfach, ich sage jetzt nochmal das Wort Monopol, es soll gar nicht negativ tönen. Die Kirchen haben zu lange ihr Monopolmandat verteidigt. Wie wenn es nur dort richtig wäre. Und einfach die Leute merken, dass sie ja sonst meistens, vor allem in gewisser Ehrlichkeit, sie merken, dass sie ja sonst auch nie in die Kirche gehen und finden es auch wie unehrlich, plötzlich für die Hochzeit oder das Kind schnell zu dürfen, das dort machen, wo sie sich ja gar nicht mehr beheimatet fühlen, zahlen aber vielleicht gerne Kirchensteuern. Und dann, weil es ein Angebot gibt, zahlt es eine Nachfrage. Das ist klar, das eine trifft das andere.
Und wie erleben Sie denn so etwas wie, das passiert ja jetzt in Ihrer Nähe, Sie wohnen in Feldis, ganz nahe bei Chur da, das Bistum Chur, wo gerade jetzt in den letzten Wochen wieder, immer wieder Schlagzeilen gemacht hat. Es ist um umstrittene Personalentscheid gegangen, um die Leute an der Basis, die nicht einverstanden sind mit ihrem Bischof und so weiter. Erleben Sie das denn auch? Oder kommen da auch Leute zu Ihnen und sind besorgt oder sagen, ja, wir wollen das lieber anders? Also, kriegen Sie das mit?
Ich kriege es mit, aber einer von mir her, weil ich selber sehr sensibilisiert bin für das. Mir ist die Religion wahnsinnig wichtig. Aber die Leute kommen, nein, sie kommen ja zu mir, wenn sie eh schon Abschied genommen haben. Aber ich merke einfach, es bringt eh nichts. Man kann den Bischof von der Natürlichen daneben, aber man kann die eben setzen, das ändert nichts. Ändert jetzt nur, wenn man endlich den ganzen hierarchischen Klumpen von Männern würde auflösen und wie Zürcher sagen, ein bisschen demokratischer arbeiten, muss nicht vergessen, die ganze katholische Kirchenstruktur ist eigentlich eine Panne aus dem römischen Kaisertum. Da hat der Kaiser das Christentum vereinnahmt als Staatsreligion und hat es zur Männersache gemacht.
Man sieht, Sie sind sehr engagiert, Sie sind auch interessiert, immer noch, aber Sie sind längstens nicht nur Theologin, Sie machen ja auch noch anders. Sie sind auch bekannt worden, bei vielen Leuten vielleicht sogar noch bekannter, weil Sie eine Art Kräuterhex sind oder wie Sie selber lieber sagen, eine kulinarische Sammelfrau in der freien Wildbahn. So haben Sie es, glaube ich, selber immer wieder genannt. Also Sie sammeln seit Jahren Pflanzen, Sie erforschen die Geschichte der Pflanzen, Sie schauen, für was sind Pflanzen gut. Jetzt, wenn jetzt gerade Ostern ist, was sind denn jetzt so die Momente, die Pflänzchen oder Blümchen, die jetzt wachsen, wo Sie würden sagen, die kann man jetzt für etwas brauchen?
Ja, über das bin ich eigentlich schon raus, so das Kausale, so das ist von selbst gut. Das ist, wenn ich sage, Sie sind jetzt gerade gut fürs Radio und der andere ist gut für Technik, das ist mir zu wenig. Nein, eigentlich hat die ganze Pflanzengeschichte angefangen, weil ich zu wenig verdient habe am Anfang. Ich bin noch nicht bekannt gewesen, aber die ganze Wildpflanzengeschichte ist aus Lust entstanden und heute muss ich sagen, ich bleibe Sammlerin. Ich bin auch keine Fachfrau bei den Wildpflanzen. Ich habe gelernt, dass Pflanzen ja viel älter sind als wir und so viel mehr wissen. Sie haben meine ganze Spiritualität und meinen Glauben geerdet. Und jetzt höre ich ja auf, so kulinarische Sachen machen, rein aus auch gesundheitlichen Gründen.
Aber ja, vielleicht müssen wir das schnell erklären. Eben, Sie haben Arthrosen, ja, und können jetzt nicht mehr so viel sammeln.
Ja, das lange vielleicht auch so. Einfach altersmässig und gesundheitlich mag ich das einfach nicht mehr. Aber ich merke, dass die Pflanze mir ganz einen grossen Weg eröffnet, in meiner spirituellen Arbeit, auch in meinem Glauben. Also mein Glauben findet längst nicht mehr im Himmel statt, sondern der findet da, wo ich lebe und in der Erde. Und Pflanzen hat mir sehr viel gezeigt dazu.
Trotzdem aber noch einfach so ganz praktisch, wenn ich jetzt heute rausgehe in die Natur, wenn ich gehe spazieren, was kann ich sammeln, wo ich zum Beispiel kann essen oder brauche jetzt da an diesen Ostertag?
Ja, jetzt ist es eigentlich gerade gelaufen. Aber es geht jetzt noch so vielleicht, ich würde sagen, bis zum Weissen Sonntag, das ist auch noch eine schöne Zeit. So. Also so vor Ostern und am Ostern, das ist eigentlich die sogenannte grüne Neune, das sind die ersten jungen grünen Blätter, die eigentlich schon vor dem Gras haben angefangen wachsen, von Bärlauch bis Brennnessel bis was ist jetzt Gundermann und Wildlauch und Knoblauch, Hederich. Einfach die grünen Sachen, die nicht Gras sind und ja, nicht gerade giftig. Eigentlich das Unkraut im Garten.
Und dann kann ich mit denen Salat machen.
Ja, Vögelkraut und alle diese Sachen, alle Delikatessen. Ich hatte x Kürsitz mit dem und es war jedes Mal eigentlich eine religiöse Vorbereitung auf Ostern. Super.
Dann gibt es noch den Löwenzahn, weil der ist ja jetzt auch ganz aktuell.
Ja. Der blüht ja voll, das ist ja wie das Eigel, oder? Also das ist wirklich der Anfang vom Leben. Und wo die Ostern geht ja zurück auf die Göttin Ostara. Also die christliche Botschaft ist einfach auf etwas aufgelegt worden, wo schon lange das Wissen war. Und es ist wunderschön, der Löwenzahn ist ja so eine kräftige Pflanze. Also wenn das nicht eine Auferstehungspflanze ist, schauen Sie irgendeinem vergammelten Ort, Asphaltritze, alles. Ja, der kommt überall. Der überlebt sogar Dünger. Das ist doch Wahnsinn. Und mit seiner tiefen Wurzeln, da muss ich gar keine Bibel mehr lesen. Und kein Evangelium. Das ist es da und zeigt es mir.
Gisela Czarner, Sie haben einen Weg gemacht von der ambulanten Pfarrerin zu der freien Theologin, dann die ganze Pflanzengeschichte. Da machen Sie jetzt aber ein bisschen weniger. Auf Ihrer Homepage habe ich auch gesehen, dass Sie jetzt nicht mehr gehen wandern mit Leuten. Dann habe ich plötzlich gedacht, aha, Gisela Czarner ist jetzt 63, hört sie langsam auf, fängt sie langsam an, sich auf die Pension zu vorbereiten.
Äußerlich ja, aber von der Arbeit her nein. Ich glaube, das ist gut, dass ich jetzt die Arthrose habe, weil jetzt kann ich endlich die Herausforderung annehmen, dass ich die Pflanzen in meine Arbeit integriere, ohne dass ich sie noch muss mitnehmen und dass wir sie essen müssen. Vielleicht habe ich sie so viel einverleibt, dass ich sie jetzt in mir rein habe. Ich bin noch nicht ganz grün. Habe immer noch eine normale Haut, aber ich finde das eine tolle Herausforderung. Ich habe auch gemerkt, dass ich jetzt viel mutiger werde, auch über religiöse Sachen zu reden, vielleicht dank diesen Pflanzen. Also nein, es geht voll weiter.
Die Theologin und die Kräuterfrau Gisela Czarner in unserem Ostergespräch. Sarah Hauschild hat mit ihr geredet. Unsere Gespräche mit unseren Gästen finden Sie alle auch im Internet. Regionaljournal.ch ist die Adresse. Und auf der Ostschweiz-Seite gibt es in der Rubrik Sonntagsgäste all die Gespräche. Natürlich auch als Podcast, also zum Abladen und dann hören, wenn es Ihnen passt. Nächster Punkt in unserer Sendung, der Regionalsport, genau am 10 vor 6. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz. Es ist genau 10 vor 6.
Sport regional.
Ein erfolgreicher Bündner, erstes Mountainbike-Weltcup-Rennen vom Jahr und erster Sieg für den Nino Schurter. Und eine erfolgreiche Bündnerin, Sabrina Arpagaus, ist stolz auf ihr 50. Länderspiel in der Unihockey-Nazi. Eher auf Sparflamme hat sich das regionale Sportgeschehen über die Ostern abgespielt. Der Fritz Bischof erfasst zusammen.
Und wir fangen mit dem Fußball an. Nach 5 Spielen ohne Niederlage hat St. Gallen am Samstag mit dem 0-2 gegen Sion wieder einmal verloren. Der Trainer, der Jeff Saibene.
Ich habe das Gefühl, es hat uns ein bisschen an Frische gefällt. Es ist der dritte Match in den 7 Tagen. Und ich habe das Gefühl, dass wir nicht zu 100% frisch waren im Kopf und auch physisch. Hat ein bisschen etwas gefällt.
Nach dieser Niederlage darf die St. Gallen wieder auf den letzten Platz zurückkehren. Das darum, weil im Moment Grasshoppers zu tun mit 1-0 führen. Zürcher dürften also Punkte und damit St. Gallen in der Rangliste wieder überholen. St. Gallen wäre darum dann in der letzten. Der FC St. Gallen muss im Übrigen bis zum Saisonende auf Singoli, den Germano Vailatti, verzichten. Der 30-jährige Tessiner hat eine Leistenverletzung, die höchstwahrscheinlich muss operiert werden. Neuer Stammgoal ist darum wieder der Daniel Loppa und Ersatzgoal der 20-jährige Österreicher Florian Kloser aus dem U21-Team. Mountainbike, der erste Weltcup-Sieger der neuen Saison, heisst Nino Schurter. Der 25-jährige Bündner gewinnt Südafrika vor seinem härtesten Konkurrent, dem französischen Olympiasieger Julien Absalon.
Ja, ist super, wenn man das erste Rennen kann gewinnen kann, als letztjähriger Gesamtsieger. Gerade wieder darf mit einem Sieg einsteigen. Das gibt super Motivation, ein gutes Feeling für die ganze Saison. Und es ist auch schön, wenn man wieder gegen den Absalon fighten darf.
Für den Nino Schurter hat das Unterfangen Titelverteidigung im Gesamtweltcup also gut angefangen. Ritten. Beim Osterspringen zu Amriswil gewinnt Thomas Fuchs von Bietenholz das SA-Springen. Und American Football. Die Galanda Broncos haben dem Schweizer American Football einen weiteren Höhepunkt vermitteln. Die Bündner haben sich in der Europa Football League, dem wichtigsten Wettbewerb von ganz Europa, für den Viertelfinal qualifiziert. Das dank dem 31-14 Sieg bei Parma in Italien.
Im Dezember dieses Jahres sind in St. Gallen die Unihockey-Weltmeisterschaften der Frauen. Gewissermaßen als Auftakt war über die Ostern ein Euroflorball-Turnier mit den besten vier Teams der Welt St. Gallen gewesen. Für Sabrina Arpagaus von Chur war die Partie gegen Tschechien eine besondere gewesen. Die 29-jährige Primarlehrerin hat nämlich ihr 50. Länderspiel bestritten. Der Fritz Bischoff hat mit der Spielerin von Piranha Chur geredet.
Sabrina Arpagaus, im Rahmen des Euroflorball-Turniers in St. Gallen haben Sie Ihr 50. Länderspiel in der Unihockey-Nationalmannschaft. Was bedeutet so eine Zahl?
Ja, also ehrlich gesagt, ist mir das vor dem Wochenende gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe gewusst, dass ich irgendwie etwas über 40 hatte. Aber ja, es ist nur eine Zahl. Also schlussendlich zählt denn das auf dem Spielfeld mehr als die Zahl.
Erinnert sich an Ihr erstes Länderspiel?
Ja, das ist noch sehr präsent. Das hatte ich in Chur, daheim. Und auch gegen Schweden. Wen weiß ich nicht mehr. Aber es war daheim, es war sehr speziell. Ja.
Ist es für Sie etwas Besonderes in der Nationalmannschaft spielen? Man sagt immer, ein Haufen Leute in der Nationalmannschaft, Schweizer Kreuz auf dem Herz, auf der Brust oder was denn auch immer ist. Das bedeutet mir etwas. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, ich glaube, egal in welcher Sportart, dass man in einer Nationalmannschaft spielt, das ist ja eher für das eigene Land spielen. Und man sollte ja auch stolz darauf sein, um das zu erleben und dazu etwas beitragen zum Erfolg. Also für mich ist es eine sehr grosse Ehre und ich bin stolz darauf, ein Teil von dem Puzzle zu sein.
Wie ist es denn trotzdem auch mehr weh, wenn man verliert? Das gegen Schweden haben wir mit 11 Goal Unterschied verloren. Auf der anderen Seite haben wir gegen Tschechien mit 3 Goal Unterschied gewonnen. Ist denn die Freude und die Enttäuschung grösser als zum Beispiel im Verein?
Also Kunst ist ja in dem Moment, wo man in der Nationalmannschaft spielt, das Vereinleben ganz weit hinten schieben und nur für die Nationalmannschaft zu denken. Egal wo man ist, ob in der Nazi oder in der Hai, verlieren ist nicht lässig.
Aber gewinnen?
Natürlich, noch viel, gewinnen ist egal wo, es ist immer speziell. Und wenn man mit einer Nazi kann gewinnen, macht es einem einerseits stolz und im Verein ist es einfach, dort ist es, ja, es ist noch schwierig zu beschreiben. Es ist dann einfach, das daheim, man muss weniger dafür tun, dass man sich wohlfühlt, wenn man in der gewohnten Umgebung ist, als in einer Nationalmannschaft. Und das ist dann cool, wenn man das herbringt, dann kommt man sehr weit in einer Nazi.
Sie sind eine wichtige Spielerin in dieser Nationalmannschaft. Sie sind 12 Jahre älter als die Jüngste, die wir haben. Also sehr eine erfahrene Spielerin. Welche Aufgabe, welche Funktion haben Sie in der Nationalmannschaft vom Swiss Uni Hockey?
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir älteren Spielerinnen den Jungen das Vertrauen schenken, die mit uns im Block zusammenspielen, die auch in den entscheidenden Momenten mal herstellen und sagen, hey, jetzt gehen wir weiter oder auch mal einfach die Verantwortung übernehmen. Obwohl das bin ich der Meinung, muss jede machen, die in einer Nazi spielt, weil es ist ja eigentlich, die Nationalmannschaft zeigt ja wie die besten Leute aus dem Verein und dort tragen ja die Leute auch die Verantwortung, also bin ich der Meinung, dass man das auch da in der Nazi machen kann.
Im 05 war die Schweiz schon mal Weltmeisterin, ja. Sie sind jetzt 29, da sind Sie nicht dabei gewesen wegen der Pause. Jetzt hat man dieses Jahr das Ziel, wieder Weltmeister können werden, an der Weltmeisterschaft, die im Dezember in St. Gallen sind. Wie realistisch sind so Ziele?
Ich glaube, man darf nicht vom Titel in dem Sinn reden, weil für einen Titel braucht es immer ganz viele Bausteine oder so führen. Jetzt müssen wir einfach Schritt für Schritt gehen. Jetzt kommt einmal die Pause auch für jede Spielerin. Es ist wichtig, um ein bisschen runterzufahren, um auch die ganze Saison wieder verarbeiten. Und dann geht es im Sommer los, im Sommertraining. Dann steigen wir in der Meisterschaft und dann geht es Schritt für Schritt an die WM. Und einfach, ja, was dann schlussendlich daraus kommt, liegt dann an uns selber.
Und wie lange macht Ihnen das noch Spass?
Noch ein Jahr macht mir das noch Spass. Und dann spiele ich mit dem Gedanken, um dann aufzuhören.
Die Unihockey-Nationalspielerin Sabrina Arpagaus von Chur. Die Schweizerinnen haben im Übrigen dem Turnier St. Gallen hinter Finnland und dem Weltmeister Schweden den 13. Platz erreicht. Und jetzt noch ein Blick aufs Fußballfeld. In dieser Minute ist es Tatsache geworden, der FC St. Gallen, der hat wieder die rote Laterne. GC gewinnt nämlich gegen Thun mit 1:0 und gibt die rote Laterne eben an St. Gallen ab. Regionaljournal Ostschweiz, es war 3:06, hier nochmals die wichtigsten Meldungen von dem Osterwochenende. Gegen die Thurgauer Versandapotheke zur Rose ist eine Klage eingereicht worden. PharmaSuisse klagt, weil die Apotheke auch rezeptfreie Mittel verschickt. Die Apotheke selber sagt, sie hätte vor dem Start von dem besonderen Onlinehandel beim Kanton Abklärungen gemacht. Es gäbe darum keinen Grund, den Handel wegen dieser Klage jetzt einzustellen. Auf der Ostschweizer Strasse war es über Ostern relativ ruhig gewesen. Schon am Gründonnerstag hat es auf der A13 Richtung Süden keinen Stau gegeben. Einzig heute Nachmittag ist es beim Rückreiseverkehr zu kleineren Staus und Kolonnenfahrern gekommen, das am San Bernardino. Rund 200 Leute haben das Rorschach heute am traditionellen Ostermarsch teilgenommen. Der Marsch ist unter dem Thema «Fremde werden einheimisch» gestanden. Organisiert haben ihn Kirchen, Parteien und Friedensinitiativen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. In der Ostschweiz herrscht wegen der grossen Trockenheit nach wie vor grosse Waldbrandgefahr. Die Polizei ruft weiterhin zu äußerst sorgfältigem Umgang beim Feuerlen auf, auch zuhause beim Bröteln. An verschiedenen Orten hat es über Ostern gebrannt. Das grösste Feuer hat es in einem Bergwald im Engadin gegeben.
Der Ostermäntag geht sonnig zu Ende. Die Nacht wird klar. Es kühlt bis morgen Morgen auf etwa 6 Grad ab. Morgen erwartet uns dann sonnige Tage in der Arbeitswoche. Die Quellwolken zwischen dem Alpstein, dem Pizol und den Bündnerbergen wachsen den Tag durch in die Höhe. Am Abend könnte es dann auch noch ganz vereinzelt für ein Gewitter langen. An den meisten Orten bleibt es aber trocken. Es ist morgen ein bisschen weniger warm als heute. Am Nachmittag ist es in St. Gallen 16 Grad, in Frauenfeld und in Glarus 19 und im Sarganserland wird es 20 Grad. Am Bodensee bläst immer noch die Beise. In der Nacht auf den Mittwoch ist es dann schon stellenweise nass. Der Tag durch scheint die Sonne nur noch zeitenweise und es gibt noch den einen oder anderen Regengutsch. Die Temperaturen gehen auf rund 16 Grad zurück.
Sabine Palmer und das wär's gsi. Mehr Regionaljournal morgen dann wieder um 6:30. Mein Name ist Pius Kessler. Einen schönen Abend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.